Arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
Eine neue Folge rund ums Kraftfahrzeug geht heute an den Start für euch. Und zwar soll es um erste Hilfe am Kraftfahrzeug gehen. Und da ich da absolut kein Experte bin, habe ich mir natürlich wieder einen eingeladen. Und das ist aus unserem Team der liebe Sebastian Wohlers. Herzlich willkommen erstmal dir hier im Podcast.
Ja, moin André. Vielen Dank für Hallo. Die Einladung.
Ja, toll, dass das geklappt hat, dass du wieder zur Verfügung stehst. Wir haben, wer mehr über Sebastian wissen will, schon mal eine Folge aufgenommen im April, so Grundkenntnisse des Fahrzeugs, dass wir so Fahrzeugwissen, hat Sebastian da ganz viel geteilt. Und es gibt natürlich über Sebastian auch nochmal einen extra Beitrag, weil er ja bei uns im Podcast-Team mit drin ist als Cutter, immer dafür sorgt, dass ihr den Podcast gut auf die Ohren bekommt, zusammen mit Caro. Und wir packen diese Links natürlich alle in die Shownotes, damit ihr dann alle Infos rund um Sebastian auch nochmal nachlesen könnt. Aber heute geht es nicht um dich, Sebastian, sondern erste Hilfe am Kfz. Das ist heute unser Thema. Du bist ja Kfz-Mechatroniker, ich glaube mit dem Schwerpunkt auf Nutzfahrzeuge und seit etlichen Jahren bei der Berufsfeuerwehr auf dem Flughafen in, jetzt muss ich nachdenken, Bremen?
Bremen, ja genau.
Ja. Jetzt musste ich echt gerade nachdenken. Das stimmt doch so, ne, was ich jetzt hier so gesagt habe.
Ja, richtig, genau. Also ich bin Kfz-Mechatroniker im Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik. Letztendlich, ja, ist ja jetzt gar nicht so der große Unterschied. Beides ist auf der Straße, ob Pkw oder Lkw. Und ja, das eine ist halt nur ein bisschen größer.
Genau. Und letztendlich ja für uns hier als Campernomaden genau der richtige Ansprechpartner, weil wir ja meistens Fahrzeuge da haben, die nicht auf Pkw-Basis sind, sondern eher auf Transporter, sage ich mal, bis hin zu Lkw dann auch. Also insofern der perfekte Ansprechpartner auch heute hier.
Ja, genau. Leichte Nutzfahrzeuge bis ja, so leichte Lkws tatsächlich.
Ja, es gibt ja durchaus auch ganz schön große Geschosse, die so unterwegs sind, ne, auf der Straße.
Das stimmt, ja.
Sebastian, wir wollen ja, wir haben uns also zwei, drei Punkte rausgesucht für Erste-Hilfe-Tipps. Und bevor wir aber über diese Erste-Hilfe-Tipps sprechen, würde ich gerne von dir mal wissen, wie kann ich denn vermeiden, dass es überhaupt zu solchen Pannen, sage ich mal, oder zu Störungen kommt während der Fahrt? Was ist denn wichtig, ich sage mal, in Bezug auf Pflege des Fahrzeugs, damit es eben nicht passieren kann?
Ja, richtig. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut im Voraus, bevor man überhaupt die erste Hilfe machen muss, dass man natürlich sein Fahrzeug pflegt. Das geht natürlich dann am besten, wenn man eine regelmäßige Inspektion macht. Also nicht nur vielleicht auch unbedingt das, was das Fahrzeug bzw. der Hersteller vorgibt, sondern man kann ja auch so zu Hause auch mal ein bisschen Inspektion machen. So im kleinen Rahmen, auch ohne großartig sich dreckig zu machen. Und so eine Inspektion dient ja letztendlich auch dafür, um halt Fehler frühzeitig zu erkennen. Das ist eigentlich ja so der erste Begriff, das Wichtigste überhaupt an so einer Inspektion, Fehler frühzeitig erkennen, um eben keine Panne zu haben, um eben nicht diese erste Hilfe am Fahrzeug zu haben. Das lässt sich natürlich nicht zu 100% vermeiden, aber ich denke, die Fehlerquote wird auf jeden Fall weniger, wenn man einfach die vom Hersteller vorgegebene Inspektionszeit einhält und wenn man halt selbst sein Fahrzeug pflegt, wie man es halt auch eigentlich in der Fahrschule beigebracht bekommt.
Ich frage jetzt mal ganz dumm, wo finde ich denn das? Wann ist welches Intervall fällig?
Meistens steht es in der Betriebsanleitung vom Fahrzeug selber. Oder man hat halt eine Werkstatt des Vertrauens bzw. ein Autohaus, wo man das Auto ja nun gekauft hat. Wenn man es natürlich privat gekauft hat, dann ja, bleibt halt die Betriebsanleitung. Und ansonsten, die neueren Fahrzeuge haben auf jeden Fall auch einen Bordcomputer, wo das nachzulesen ist, wann dieses Fahrzeug in die Werkstatt muss. Und wenn man so ein neueres Fahrzeug hat, welches das auch anzeigt, dann würde ich das auch nicht so sehr über die Stränge schlagen und sagen, ach, der zeigt das zwar jetzt an, aber ich fahre weiter. Also ich sag mal, wenn man gerade noch im Rahmen der Garantie ist, das kann man auslesen, wie lange man jetzt schon mit einem fälligen Service durch die Gegend fährt. Und dann kann halt auch ganz schnell die Garantie erlöschen, so, also oder der Garantieanspruch erlöschen an gewissen Sachen. Das jetzt so mal so nebenbei.
Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis. Du hast gesagt, man kann Inspektionen, ohne sich großartig dreckig zu machen, auch zu Hause machen. Welche Dinge würdest du denn sagen, kann man durchaus auch selbst machen? Sicherlich nicht während der Garantiezeit. Das war ja ganz guter Hinweis nochmal. Aber ansonsten, was kann ich denn zu Hause mal so an Pflege quasi machen, beziehungsweise checken?
Also an Pflege auf jeden Fall, wenn wir jetzt, sagen wir mal, von außen anfangen, an Pflege auf jeden Fall Lackpflege. Das vergessen sehr viele. Gehört halt einfach mit zum Fahrzeug dazu. Lackpflege und halt auch Scheibenpflege, sage ich jetzt mal dazu. Also, dass man wirklich seine Scheiben auch immer sauber hält. Eine saubere Scheibe ist halt auch gleichzeitig Sicherheit. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, die zum Beispiel zu versiegeln. Dann, wenn es regnet und so, dann prallen die Wassertropfen wesentlich besser ab und werden auch vom Fahrtwind, sage ich mal, weggetrieben. Wenn wir schon bei der Scheibe sind, kann man auch sagen, dass man die Scheibenwischer auf jeden Fall regelmäßig wechseln sollte, beziehungsweise auch mal guckt, ob das Wischbild überhaupt noch da ist oder ob das schliert. Viele sagen, ah, das geht noch. Wenn dann wirklich mal ein Starkregen kommen sollte, geht es ja eben nicht mehr. So, ne, das muss man auf jeden Fall nochmal beachten. Und dann auf jeden Fall, dass die Scheinwerfer immer sauber sind. Wenn da so viel Fliegendreck vor ist und so, dann kann das halt auch zur Verdunklung führen oder halt dann auch zur Blendung. Dass man die immer sauber hält und natürlich auch, dass die Glühlampen und so weiter, dass das halt auch alles immer richtig ist. Vorausgesetzt, man hat natürlich noch so Halogenlampen und sowas. Ja, also das auf jeden Fall so von außen, dass man den Lack hat, dass man so ein bisschen die Scheinwerfer auch sauber hält, die Scheibe oder die Scheiben und Rückspiegel sauber hält, die Außenspiegel sauber hält. Dann kann man auf jeden Fall den Luftdruck immer selber kontrollieren. Also da sind die Tabellen für den Luftdruck auch mit Beladung meistens in der B-Säule beschrieben oder im Heckdeckel vom Tankdeckel, also im Tankdeckel selber ist das mit reingeschrieben, ist ein Aufkleber drin. Ganz zur Not geht natürlich auch wieder Betriebsanleitung oder sogar bei Google, wobei da wahrscheinlich auch sehr viele Vorschläge kommen werden. Also sicher ist immer ja. In der B-Säule oder im Tankdeckel, da ist auf jeden Fall zu, sage ich mal, 95% zu finden.
Für alle, die das nicht wissen, die B-Säule ist quasi die Säule, wo auch der Fahrer- und der Beifahrergurt befestigt ist. Also das ist praktisch das Stück richtig. Metall, das nennt sich B-Säule, genau.
Richtig, genau, ja, stimmt.
Ja, ja, das ist für uns, ich habe ja auch mal im Autohaus gearbeitet, für uns ist das klar, aber das weiß nicht jeder, deshalb nochmal der Hinweis an der Stelle. Genau. Wie sieht es denn mit Flüssigkeiten aus? Was kann ich da denn checken zu Hause? Du hattest gerade Scheiben angesprochen. Also Wischwasser ist ja wahrscheinlich genauso wichtig, dass das regelmäßig kontrolliert wird, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ne, klar ist dann auch die Haube öffnen und wirklich auch wissen, wo ist mein Ölpeilstab. Vorausgesetzt natürlich, mein Fahrzeug hat noch einen Ölpeilstab. Die ganz neue Fahrzeuge haben mittlerweile keinen Ölpeilstab mehr, da muss man es über einen Bordcomputer aufrufen. Das ist wiederum aber auch in der Betriebsanleitung beschrieben und ist natürlich auch von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Aber klar ist natürlich, Scheibenwaschmittel immer auffüllen und auch dann zu der gegebenen Jahreszeit auch auffüllen. Also da gibt es ja auch dann einmal Sommermittel und einmal Wintermittel, welches im Winter einfach nur einen höheren Frostschutz hat. Letztendlich kann man das Wintermittel auch für den Sommer nehmen. Kann dann nur ein bisschen mehr schlieren, sage ich mal, wenn man sauber machen will, weil es halt einfach dickflüssiger ist. Es ist halt einfach für den Winter ausgelegt. Mhm. Aber letztendlich reinigt das auch. Und ganz zur Not, wenn man nichts zur Hand hat, geht natürlich auch einfach klares Wasser nachfüllen. Das kriegt man ja einfach bei der Tankstelle. Aber meistens kann man da auch dann nochmal Scheibenwaschmittel nachkaufen.
Was hältst du von so Dingen wie Spiritus? Früher hieß es immer mal Spiritus
nee,
rein.
Also nix. Okay. Auf gar keinen Fall. Also ja, ich sag mal, bevor man gar nichts hat und irgendwo in den Pilzen steht, ja okay, und die Scheibe so dreckig ist vom Salz oder was auch immer, aber das greift halt extrem die Gummis an, also die Gummidichtung der Scheibe und die Scheibenwischer, das schliert nachher alles, das geht alles mehr kaputt, die Schläuche werden nicht richtig geschmiert, sage ich mal, die werden von innen angegriffen. Also die Leitung, die dann zu den Sprühdosen führen vom Behälter aus, ich würde es nicht machen. Also dann würde ich lieber klar Wasser nehmen, was natürlich im Winter fatal ist. Das friert natürlich ein. Aber ich sag mal, solange man im Sommer ist, würde ich das machen. Es spricht vielleicht auch nichts dagegen, wenn man so einen Tropfen Bio-Reiniger oder sowas. Also viele Camper haben ja mittlerweile so biologisch abbaubares Spülmittel und sowas oder Waschmittel. Ja. Wenn man sowas als kleinen Minischluck mit reinmacht, dass es wenigstens ein bisschen schäumt, wenn man nur Wasser zur Verfügung hat, denke ich, ist es als Notlösung völlig in Ordnung. Ich würde aber immer dafür das vorgesehene Scheibenwaschmittel nehmen.
Ja, aber da sprichst du ja auch wieder an, rechtzeitig das Ding checken, damit mir das eben nicht passiert, dass es leer geht, beziehungsweise dass es dann gerade im Winter leer geht, weil im Winter ist es ja auch so eine Sache, wenn du dann noch einen Rest Sommermittel drin hast und das noch in den Leitungen sitzt, ist mir nämlich auch schon passiert, ich nicht rechtzeitig Wintermittel aufgefüllt habe und vor allen Dingen das nicht benutzt habe. Wenn ich es nämlich nicht benutze, dann ist der Rest Sommermittel noch in der Leitung und gefriert mir zu. Dann nützt mir der ganze 5-Liter-Tank oder wie viel ich auch immer habe an Wintermittel nichts, wenn die Leitungen dicht sind. Also immer dann auch hinterher durchspülen quasi die Leitungen, dass dann auch das Wintermittel bis an die Düse vorne gekommen ist. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das in jedem Fall, Also ich sag mal, solange es nur zufriert, ist es ja okay. Im schlimmsten Fall platzen die halt die Leitung weg, weil das halt einfach durch den Frost dann sich ausdehnt. Ja. Und ja, das wäre natürlich fatal, aber deswegen meine ich ja auch zum Beispiel, Inspektion heißt ja auch Fehler frühzeitig erkennen. Wenn ich da jetzt reingucke und sehe, mein Behälter sieht irgendwie leer aus, wenn ich da oben mal so reinschaue, dann fülle ich das auf. Ne? Also im Sommer ist es relativ entspannt, sage ich mal. Da kann ich halt, wie gesagt, auch klar Wasser nehmen. Wenn ich wirklich ein richtiger Sparfuchs bin, kann ich auch destilliertes Wasser nehmen aus dem Trockner, aus dem Wäschetrockner. Mhm, vorausgesetzt, ich habe natürlich so ein Zuhause.
Guter Hinweis, ja.
Ja, also das ist ja, wird ja auch immer moderner, ne? So immer wieder irgendwelche Sachen verwenden. Also es geht dafür auch. Ja, aber im Winter würde ich auf jeden Fall immer gucken, dass es genügend Frostschutz hat. Da gibt es zig Hersteller, wo drauf steht bis minus 60, bis minus 30, Konzentrat. Was ich nie machen würde, ist, wenn ich Konzentrat kaufe, dieses auch pur zu verwenden. Das würde ich wirklich nicht machen, weil das schliert halt eigentlich mehr, als dass es reinigt. Also es muss ein bisschen Wasser drin sein, damit es schäumen kann. Sonst schliert das halt wirklich
mehr. Ja, toll. Jetzt haben wir die Flüssigkeiten, glaube ich, wirklich ausführlich behandelt. Das ist ja auch gut, weil das ist ja, also wie oft hat man die Scheibenwischanlage, also die Sprühdinger da an? Also das ist ja, also mir geht es häufig so, dass irgendwas auf der Scheibe ist und man das weghaben will. Also wichtiges Thema, aber ich glaube, das haben wir ausreichend behandelt. Ja. Was gibt es noch irgendwas, wo ich zu Hause noch frühzeitig irgendwie was machen kann? Oder ist das so das, wo du sagst, ja, das ist so für den Laien in Anführungszeichen erstmal das, was das Wichtige ist? Wir hatten jetzt eben frühzeitig eben zu gucken, Reifenluftdruck zu prüfen, Motoröl zu checken, eventuell dann auch natürlich auffüllen, das Richtige, das ist klar. Da steht ja meistens auch auf diesem Zettel drauf vom letzten Ölwechsel, was da für eine Sorte Öl drin ist und sonst eben auch wieder Bedienungsanleitung. Gibt es noch irgendwas, was ich zu Hause regeln kann?
Definitiv nochmal das Kühlmittel für den Motor, also den Kühlerfrostschutz, also dass man natürlich den Gefriergrad jetzt nicht zu Hause feststellen kann, das ist halt so, da bräuchte man ein Spezialwerkzeug, so eine Spindel für, so nennt die sich, aber man kann auf jeden Fall den Kühlmittelstand einfach sehen, das ist ja ein Ausgleichsbehälter, so nennt er sich, und da ist halt auch, so wie bei allen Flüssigkeiten eigentlich am Fahrzeug, zwischen Minimum und Maximum ist eigentlich gut. Wenn man sich dazwischen bewegt, ist alles super. Da gibt es auch verschiedene Mittel, die sich dann irgendwie G11 und G12 und G10 nennen. Da auf jeden Fall auch drauf achten, was muss in mein Fahrzeug rein. VW ist zum Beispiel ausschließlich G12. Aber es gibt halt auch Hersteller, die auch mal irgendwie zwischendrin gewechselt haben und so weiter und so fort. Also ja, da muss man ein bisschen gucken, was ich für ein Fahrzeug habe und welche Mittel dafür freigegeben sind. Wichtig ist immer Freigaben. Also beim Motoröl ist zum Beispiel eine Freigabe, dann nur als Beispiel jetzt von Mercedes, weiß ich jetzt so aus dem Kopf, gibt es das MB229.1 oder .0 oder .5 gibt es auch. Bei VW gibt es das 505. Wenn man diese Freigaben sieht, das steht an der Betriebsanleitung, wenn man diese Freigaben sieht und sich die Nummer merkt, und dann ein Ölkauf, wo draufsteht, freigegeben für, und dann diese ganzen Nummern draufstehen, da macht man nichts mit falsch. Und dann ist auch egal, welche Marke das ist, das Öl, wenn die das die Freigabe haben, dann ist das alles im grünen Bereich.
Es gibt ja auch häufig auch, habe ich schon an Tankstellen gesehen, solche Übersichtstafeln wie für Wischblätter auch, dass man weiß, welches Wischblatt muss ich jetzt kaufen für mein Fahrzeug. Auch für Ölsorten, wo dann nochmal alle Fahrzeugtypen drauf sind. Oft, manchmal ist es auch so ein Handbuch, was nochmal neben den Ölflaschen hängt, wo man durchblättern kann und sein Fahrzeug suchen kann und dann sieht, welches Öl dazu passt. Ne?
Ja, richtig, richtig. Ja. Wichtig ist eigentlich nur, dass man synthetisches Öl und Mineralöl nicht mischt. Das kann unter anderem halt dann flocken. Das ist halt wichtig, dass man da das nicht zusammen mischt. Aber in der Regel ist es halt wirklich, wenn es 5W30 ist, 5W30 und 10W40 ist 10W40. Also
ja, das
passt schon zusammen. Ja.
Gut zu wissen. Jetzt sind wir zu Hause gut gerüstet, sage ich mal. Wir haben deine Hinweise befolgt und unser Fahrzeug stets gepflegt, in die Werkstatt gefahren, zur Inspektion und so weiter. So, und nun komme ich eines Wintermorgens raus, um 5:30 morgens, stehe auf und muss zur Arbeit und stecke meinen Zündschlüssel rein und es macht nur noch Klack. Der Klassiker, würde ich sagen, Batterie wahrscheinlich irgendwie, ne, so. Was ist zu tun?
Ja, das ist tatsächlich so, ja, der Klassiker, auch gerade bei älteren Fahrzeugen. Ja, meistens in dem Fall ist es dann natürlich die Batterie. Das kann man relativ einfach prüfen. Also es gibt viele Batterien, die mittlerweile so einen Punkt in der Mitte haben. Und wenn man sich den mal so ein bisschen anguckt und sieht, dass er dann nicht mehr grün anzeigt, sondern schwarz, dann weiß man, dass hier ein Laden ist. Da ist auch nochmal ein Schriftstück auf der Batterie raufgeklebt, wo dann draufsteht, was diese Anzeige auf der Batterie besagt. Ja, wenn jetzt angenommen die Batterie leer sein sollte und ich das über diesen Punkt ermittelt habe, dann kann man die Batterie halt oder das Fahrzeug halt überbrücken. Wenn ich natürlich noch ein bisschen mehr gewappnet bin, kann ich natürlich auch die Batterie nachmessen mit einem Multimeter, einfach dann, oder mit einem Voltmeter vielmehr dann. Und wenn die Batterie unter eine Spannung von 12 Volt beziehungsweise dann 10 Volt schon gefallen ist, dann reicht es nicht mehr, um das Fahrzeug zu starten. Und dann weiß ich halt, es liegt an der Batterie, die hat sich einfach entladen. Und da kann ich dann halt mit einem anderen Fahrzeug oder beziehungsweise mit einer anderen Batterie dann ganz einfach das Fahrzeug überbrücken.
Du sagst ganz einfach, erste Voraussetzung, zweites Fahrzeug muss natürlich vorhanden sein. Das lässt sich ja oft irgendwie in der Familie oder Freunde oder Nachbarn auftreiben. Zweites Tool, Überbrückungskabel. Hast du da einen Tipp, auf was ich da achten muss beim Kauf von so einem Kabel?
Ja, also letztendlich sind alle Kabel, die ich kaufe, ja dafür zugelassen. Also, oder ich sollte darauf achten, dass sie dafür zugelassen sind, aber ich sag mal, wenn ich das jetzt im Zubehörhandel dafür kaufe, dann gehe ich davon aus, dass es auch dafür zugelassen ist und dass die einzelnen Klemmen halt auch gegeneinander abisoliert sind. Also, dass es wirklich auch Kunststoffklemmen sind, natürlich mit einem Metallkern, aber dass es auch Kunststoffklemmen sind. Ganz alte Dinger habe ich bei mir auch noch liegen, das sind wirklich nur noch so, also es sind wirklich, die sind einfach nur aus Metall. Okay. Das ist natürlich nicht ganz so, sie funktionieren, aber das muss man auch ein bisschen mit Bedacht benutzen.
Also was Neuzeitliches sich an zu besorgen, ist, glaube ich, da ein guter Hinweis mit Kunststoffummantelung. Das ist sehr gut.
Definitiv. Also immer mit Kunststoffummantelung und da steht dann auch drauf, bis wie viel Volt die oder bis wie viel Spannung die letztendlich abkönnen. In der Regel reicht das aber völlig aus. Also es gibt mittlerweile auch so Akkupacks und so, die auch, also das ist dann wie so eine Powerbank, gibt es auch, die sind auch gar nicht so teuer, kann man sich auch ins Auto legen, da kann man 2-3 Mal mit überbrücken, das schaffen die ohne weiteres, kann ich tatsächlich auch aus eigener Erfahrung, also diese Dinger sind eigentlich gar nicht mal so schlecht.
Aber ich glaube, man muss darauf achten, für wie viel die ausgelegt sind, also für welche Größe, wie viel Amperestunden die praktisch überbrücken können, oder? Ich habe mich da mal im Internet schlau gemacht, wollte für mich auch was, aber für so einen 2,8 Liter Diesel, der braucht ein ganz schön großes Teil. Die sind dann auch ganz schön teuer, die Dinger.
Ja gut, da ist wahrscheinlich das klassische Überbrückungskabel günstiger. Weil wahrscheinlich, wenn du das Ding dann brauchst mit dem Batterieding, dann ist das wahrscheinlich leer und naja.
Ja, weil das muss ja auch dann wieder regelmäßig gewartet werden, sage ich mal, sprich aufgeladen werden und nicht 3 Jahre unbenutzt im Auto liegen und dann ist der Akku nämlich auch irgendwann entladen, ne, wahrscheinlich.
Richtig, also, richtig. Ja, wenn wir jetzt beim Klassiker dabei bleiben, dann nehme ich halt einfach das Überbrückungskabel, schließe zuerst Minus an und dann Plus. Und dann, also auch nicht aneinander halten, sondern einfach Minus an Minus und dann Plus an Plus und dann das Fahrzeug, welches dann halt liegen geblieben ist, mit der Batterie dann erst starten.
Ich frage mich jedes Mal, schließe ich das als erstes an der defekten oder an der entladenen Batterie an oder als erstes an der guten Batterie, nenne ich es jetzt mal, oder spielt es überhaupt keine Rolle? Wichtig ist nur Minus erst und dann Plus?
Also es gab da mal eine Faustregel, die man in der Fahrschule erzählt hat. Ich habe tatsächlich nie drauf geachtet und noch nie Probleme mit gehabt. Also ich habe nur drauf geachtet, ich habe immer die Kabel tatsächlich vom Überbrücker zum Überbrückenden gelegt sprich also von dem Fahrzeug, welches läuft, oder die Batterie, die geladen ist, zur entladenen Batterie. Das habe ich immer so gemacht und ich bin damit noch nie schief gelaufen, sage ich mal.
Das heißt, du schließt auch beide Kabel erst an der guten Batterie an und gehst dann mit dem Minuskabel an die schlechte und dann mit dem Pluskabel an die schlechte.
Ja, ich mache das immer Step by Step. Ich nehme erst die Minus, schließe die an und dann nehme ich die Plusleitung und schließe die dann an die Plusleitung an. Im besten Fall lasse ich das Fahrzeug laufen, welches ja, also mit der guten Batterie lasse ich weiterhin laufen, gehe zu meinem Fahrzeug, welches Batterie tot ist und mache dann alle Verbrauche aus, sprich Licht, Lüftung und so weiter, Radio, alles aus und starte dann das Fahrzeug und dann kann ich quasi, wie ich aufgebaut habe, rückwärts wieder abbauen. Also erst Plus abbauen und dann Minus abbauen. Und halt wirklich darauf achten, dass man diese beiden Klammern dann nachher auch nicht aneinander hält oder so. Oder auch nicht mit dem Pluskabel nachher auf die Karosserie von einer der beiden Fahrzeuge kommt, weil dann halt wirklich Strom fließt.
Also
die Spannung liegt dann ja an.
Man muss da keine Angst davor haben, ne? Aber man muss da schon mit Vorsicht und Bedacht dran gehen, alles langsam und nicht da rumhetzen. Klar ist das, wenn es dann mal minus 10 Grad draußen sind, auch nicht so angenehm, aber das nützt ja nichts. Man muss das einfach vorsichtig machen, weil es, auch wenn es nur 12 Volt sind, es fließt ja Strom. Also und da kann dann auch irgendein Computerteil oder sonst was dabei hops gehen, wenn es dann einen Kurzschluss gibt letztendlich. Ne?
Ja.
Ja, das waren gute Hinweise, finde ich gerade. Also gerade nochmal mit diesem Minus an Minus und dann Plus an Plus, das ganz sachte aufzubauen quasi und das Gleiche dann retour praktisch wieder rückwärts abwickeln.
Also, genau, einfach keine Panik, sondern einfach alles Step by Step, Minus nach Minus, Plus nach Plus und dann ist eigentlich heile Welt.
Also wer das nach dieser Anleitung nicht verstanden hat, der muss dann zum Erste-Hilfe-Kurs bei Sebastian und sich das dann in live nochmal zeigen lassen. Also finde ich einen ganz guten Hinweis, was du da gegeben hast und klasse Erste-Hilfe-Tipp. Erste-Hilfe Nummer 1 abgehakt, würde ich sagen. Mir fällt noch so das Thema Glühlampen ein. Ich hatte das erst neulich wieder, da war mein rechter Hauptscheinwerfer auf einmal dunkel und es war schon dämmerig und deshalb habe ich das gemerkt, irgendwie stimmt da was nicht und bin auf den nächsten Parkplatz ran und habe draußen hingeguckt und dann gesehen, die ist aus. So, was, also ich weiß es jetzt, was ich tun muss, aber was ist zu tun, wenn ich merke, irgendeine der Glühlampen ist kaputt?
Ja, also erstmal hast du, finde ich, richtig gehandelt, dass du rangefahren bist und nachgesehen hast, was da jetzt los ist. In der Regel, wenn diese Glühlampe defekt ist, dann oder wenn die Glühlampe nicht mehr leuchtet, das Leuchtmittel nicht mehr leuchtet, dann ist in der Regel auch das Leuchtmittel defekt. Das kann natürlich auch die Sicherung sein, aber in der Regel ist es tatsächlich das Leuchtmittel. Und da ist halt ganz wichtig, Vorbereitung, ne, ist das halbe Leben. Man sollte halt eine oder zwei Reserve Lampen dabei haben. Wenigstens für die Hauptscheinwerfer. Das sollte man auf jeden Fall dabei haben. Da muss man halt auch einfach in der Betriebsanleitung nachgucken, welche jetzt verbaut sind. Oder man baut einfach mal eine aus und guckt nach, welche drin ist und bestellt die dann dementsprechend oder kauft die dann dementsprechend.
Ja, oder man geht halt in Fachhandel, sage ich mal, oder ins Autohaus und sagt, ich möchte für das Fahrzeug, hier Fahrzeugschein, da möchte ich jetzt eine Ersatzglühlampe haben. Bitte such mir die entsprechende richtige raus.
Richtig, genau. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall so. Und ganz wichtig ist eigentlich nur zu sagen, beim Wechsel selber nie den Glaskolben anfassen. Also beim Ausbau der alten Glühlampe ist es egal, tatsächlich. Ja. Ne, da gibt es auch Sicherheitsvorkehrungen. Wenn man es jetzt ganz stumpf sehen möchte, dann muss man davon diesen Glaskolben nie anfassen. Nicht anfassen. Und immer nur an den Metallsockel. Und wenn man so eine Glühlampe ausgebaut hat oder beim Wechsel dieser Glühlampe muss man theoretisch eine Schutzbrille tragen, weil diese Glühlampe aus welchen Gründen auch immer explodieren könnte und dann halt Glassplitter durch die Gegend fliegen könnten.
Okay.
Ich weiß nicht, ich kenne persönlich niemanden, dem das mal passiert ist und ich kenne tatsächlich auch niemanden, der so eine Schutzbrille aufsetzt, aber rein theoretisch wäre das so.
Also du hast es jetzt angesprochen und das finde ich auch total gut und wichtig. Ja. Dann kann jeder selbst entscheiden. Ich sag mal so, genau. Wenn ich das jetzt so weiß, kann ich ja zum Beispiel auch beim Rausfummeln von dieser Lampe, oftmals ist es eh, habe ich schon bei meinen verschiedensten Fahrzeugen festgestellt, gar nicht mit Hingucken getan, sondern mit Hintasten und Fühlen.
Ja.
Und dann kann ich auch den Kopf zur Seite nehmen, wenn ich das Ding rausfummle. Und falls sie dann kaputt geht, habe ich zwar keine Brille aufgehabt, aber es fliegt mir dann nur ins Ohr, sage ich mal. Also nicht
ja,
direkt
es fliegt
in
nicht
die
direkt
Augen,
ins
ne?
Gesicht, in die Augen oder
Genau.
so. Ja,
Ja, ja.
genau. Also da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Und wie gesagt, nicht den Glaskolben direkt anfassen, weil das Problem ist wirklich, wenn man so eine Glühlampe dann direkt mit den Fingern anpackt auf den Glaskolben selbst, diese Glühlampen werden ultra heiß. Also die werden wirklich richtig heiß. Und wenn dann da dieser Fettfilm drauf ist, dann werden die unterschiedlich warm. Und durch diesen Fettfilm werden die dann brüchig und dann geht die sofort wieder kaputt.
Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, woher Fettfilm, Sebastian? Erzähl, warum?
Ja, von den Fingern. Ne, also man hat ja
Genau.
immer an seinen Fingern, hat man ja immer so einen leichten Fettfilm drauf. Nicht,
Ja.
wenn man sie eincremt oder so, sondern generell einfach der ganz normale menschliche, ja, Fingerabdruck, der
Ja.
einfach da ist, ja, der kann halt dazu führen, dass man dann nicht lange an seiner Glühlampe Freude hat. Und naja, wie du ja gerade schon gesagt hast, André, es ist manchmal sehr müßig, eine Lampe zu tauschen. Und ja, wenn man dann das endlich geschafft hat, und die Lampe dann nach 2 Stunden wieder kaputt ist, das, ja, da kommt Freude auf.
Wäre ärgerlich, genau. Vielleicht noch ein Tipp, der mir gerade einfällt. Ich habe mir im Ersatzteilhandel so eine Lampenbox besorgt. Da ist im Prinzip jede Lampe, die ich am Auto außen verbaut habe,
Jo.
einmal drin. Das heißt, egal ob eine Blinkerglühbirne, die sind bei mir nämlich tatsächlich auch noch gelb. Das ist wieder was Besonderes an dem Fahrzeug. Das heißt, da kann ich nicht einfach irgendeine nehmen. Und all diese Lampen sind da eben drin in dieser Box. Und wenn ich dann eine ausgebaut habe, dann lege ich mir die tatsächlich, also ausgetauscht habe, lege ich mir die kaputte vorne an den Tachometer ins Armaturenbrett rein, damit ich auch bloß nicht vergesse, die nächsten Tage mir wieder eine neue zu besorgen. So gelingt mir das gut, diese Batteriebox immer auf dem Laufenden zu halten. Vielleicht ist das nochmal ein Tipp für den einen oder anderen.
Das ist ein ziemlich guter Tipp.
Ja, genau. Also, Check 1, Batterie, Check 2, Glühlampen. Jetzt kommen wir zu was Größerem noch. Das möchten wir heute noch behandeln hier im Podcast für euch. Erste Hilfe am Fahrzeug, Reifenpanne. Was ist zu tun? Und wir treiben es mal auf die Spitze, Reifenpanne auf der Autobahn. Ihr merkt, Reifen ist geplatzt oder einfach nur Luft raus, was auch immer. Was ist zu tun, Sebastian?
Ich glaube, das ist somit die größte Horrorvorstellung eigentlich von jedem Autofahrer, dass der Reifen dann auf der Autobahn platzt. Ich persönlich habe das noch nie erlebt. Ich will das auch nicht erleben. Ich wünsche das auch niemandem, dass das jemandem passiert. Ja, das weniger Schlimme wäre eigentlich, wenn der Reifen einfach nur platt wird auf der Autobahn und man dann halt irgendwie ja feststellt, okay, ja, der ist jetzt platt, weil dann kann das Auto noch fahren. Und naja, ich war ja nun jetzt vor kurzem in Dänemark und ich habe da auch viele Pannen gesehen und ich habe mir dann so gefragt, die stehen teilweise 1 Kilometer von der Ausfahrt und fahren da nicht hin und bleiben lieber auf der Autobahn stehen. Also ganz ehrlich, man kann nichts kaputt machen an diesem Reifen, weil der ist eh schon platt. Und ich weiß nicht, aber ich persönlich würde diesen Kilometer auf den Standstreifen bei Standgas einfach rollen mit Warnblinkanlage bis zur Ausfahrt und würde runterfahren und würde dann erst meinen Reifen selber wechseln oder den ADAC rufen. Dann oder Pannenhilfe, was auch immer, auf jeden Fall, dann ist man auf der sicheren Seite. Man steht niemandem im Weg und dir kann niemand mit einer höheren Geschwindigkeit in die Karre fahren. Also das erstmal vorweg, das war ich echt schockiert. Ich habe das dann auch so meiner Freundin gesagt und sie so, wie, man kann mit platten Reifen fahren. Deswegen sage ich das jetzt einfach mal so, ja, man kann mit
Ja.
einem platten Reifen fahren, nur halt ultra vorsichtig, langsam und ja, nicht scharfe Kurven fahren oder sowas, sondern wirklich ja, ein bisschen, sage ich mal, eckige Kurven fahren.
Bisschen langsam halt das Ganze angehen, ne? Ich hätte jetzt auch gedacht, dass sich da dieser Reifen dann von der Felge irgendwie runterstrampelt quasi.
Ja.
Hätte ich tatsächlich auch gedacht. Aber ich glaube, wichtiger Hinweis dabei ist nochmal, da geht es nicht darum, wenn ein Reifen geplatzt ist, wenn er schon halb von der Felge runterhängt, geht es natürlich nicht mehr, sondern wirklich, wenn der Reifen durch einen Nagel oder sonst irgendwas Luft verloren hat, aber genau, an sich noch so auf der Felge drauf sitzt, denke ich. Ne? Das ist, glaube ich, nochmal wichtig dazu zu sagen.
Wenn dir das passieren sollte, dass der Reifen runterwandert, das merkt man dann ja. Also ich sag mal, wenn ich fahre und ich merke so, oh ja, jetzt fühlt es sich langsam komisch an, dann kann ich immer nochmal aufsteigen und nachgucken. Wenn ich dann sehe, okay, der Reifen krempelt sich jetzt von der Felge, dann kann ich immer noch stehen bleiben. Aber ich würde, wenn ich sehe, also natürlich nicht, wenn ich noch 30.000 Kilometer fahren muss. Aber wenn ich sehe, in 500 Meter ist ein Rastplatz oder in 1 Kilometer ist ein Rastplatz oder meinetwegen auch in 2 Kilometer ist eine Ausfahrt, dann würde ich persönlich immer zusehen, dass ich von der Autobahn runterkomme. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als auf der Autobahn, und ich habe im LKW-Pannenservice gearbeitet, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als auf der Autobahn einen Reifen zu wechseln. Das ist ein Horror. Das ist Horror.
Ja. Ja, ist es denn überhaupt erlaubt, sage ich mal, das kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, wo wir darüber sprechen, mit so einem defekten Fahrzeug auf dem Standstreifen weiter zu kriechen, sage ich mal, das ist ja nicht mal fahren, also wirklich so in Schrittgeschwindigkeit da weiterzufahren. Weißt du das, ob das überhaupt erlaubt ist? Oder muss ich mit meinem liegen gebliebenen Fahrzeug wirklich da stehen bleiben und Hilfe anfordern?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie die Rechtslage da ist tatsächlich.
Ja. Weiß ich nämlich auch nicht.
Aber ich weiß nicht. Wenn ich über meine eigene persönliche Sicherheit nachdenke und ich dann auf der Autobahn stehe, ich meine, das dauert ja auch immer eine Stunde mindestens eine Stunde, bis dann halt irgendein Pannenfahrzeug da ist. Und wenn ich mir überlege, dass ich in dieser Stunde, ich weiß nicht, wie viele Autos an mir vorbei rasen. Die fahren ja, wenn es dumm kommt, ist es natürlich auch noch eine Strecke, wo auch noch offen ist. Dann fahren sie da mit 200 Klamotten an mir vorbei.
Ja.
Und das ist eigentlich ein Gefühl, das ist unglaublich schlecht.
Ja, also, das ich glaube das auch. Und es ist ja auch so, ich weiß, ich hatte auch mal eine Panne auf der Autobahn, war kein Reifenpanne, eine andere Panne, irgendwas Technisches. Und da hat der ADAC auch ganz klare Anweisungen gegeben, ne? Fahrzeug sofort verlassen, Warnweste anziehen, hinter die Leitplanke, und woanders hast du nichts zu sein. Deshalb weiß ich gar nicht, ob es sogar... ob es gar nicht erlaubt ist, den Reifen da auf der Autobahn selbst zu wechseln. Ich werde versuchen, das nochmal zu recherchieren über einen ADAC oder so. Und wenn ich Ergebnisse habe, schreibe ich das in die Shownotes mit rein. Verlinke ich da nochmal einen Artikel dazu, wenn ich was finde. Das
würde ich sowieso nicht auf den Standstreifen. Auf den Standstreifen würde ich persönlich auch nicht anfangen, da meinen Reifen zu wechseln. Also das ist schon mehr als mutig eigentlich. Das zu machen, auch wenn ich eine Warnweste anziehe und also auf wie viele das Warndreieck gehört halt 100 Meter hinterm Fahrzeug und nicht 20. Ja. Also das ist auch schon noch ein Unterschied, dass viele Menschen können scheinbar nicht zählen.
Und das ist auf der Autobahn leicht, weil man hat ja diese
richtig.
Wie heißen die Dinger? Du weißt es vielleicht besser.
Die Randmarkierung,
Abstandshalter,
ne? die Straßenrandmarkierung, die weißen Poller, meinst du?
Ja, und die sind ja auf der Autobahn, meine ich, 50 Meter auseinander, ne?
Richtig.
Also brauche ich ja nur zwei von diesen schwarz-weißen Balkendinger da ablaufen und dann stelle ich da mein Warndreieck hin. Ich wundere mich auch immer wieder, dass die Leute das 5 Meter hinter ihrem Kofferraum stehen haben. Also
das bringt nichts.
Nee.
Tatsächlich.
Gut. Das heißt, auf der Autobahn würdest du ganz klar empfehlen, Pannendienst anzurufen, ob jetzt das der ADAC ist oder ein anderer. Manche haben das auch in ihren Autoversicherungen im Schutzbrief mit drin und rufen dann dort an. Das ist ja ganz unterschiedlich. Ja. Oder über ihre Werkstatt oder Leasingvertrag oder was es da alles für Möglichkeiten gibt. Also auf der Autobahn ganz klar Pannendienst. Was mache ich jetzt, wenn ich das... Ich fahre zu Hause auf den Hof und merke, mein Reifen ist platt. Ich bin wahrscheinlich beim nächsten Supermarkt, bin ich irgendwo reingefahren, bis zu Hause habe ich es noch geschafft, und dann merke ich, mein Reifen ist platt. Und ich möchte das jetzt mal endlich selbst machen. Was muss ich beim Reifenwechseln beachten?
Ja, also erstmal muss man natürlich einen Reservereifen haben.
Das ist schon mal auch nicht mehr selbstverständlich heutzutage. Nee, ja, das stimmt.
Nee, tatsächlich nicht. Und dann letztendlich, wenn ich das habe, dann brauche ich natürlich einen Wagenheber und einen Drehmomentschlüssel. Und dann kann es letztendlich auch schon losgehen, dass man dann das Fahrzeug schon mal mit dem Wagenheber geringfügig anhebt. So natürlich, dass das Rad noch belastet ist, aber die Karosserie schon ein bisschen angehoben ist. Dann löse ich die Schrauben mit dem Drehmomentschlüssel oder mit einem Schlüssel, der lang genug ist, also einen langen Hebel hat.
Ja. weil die Schrauben ziemlich fest sind in der Regel, ne, muss man sagen. Also die Radbolzen sind ziemlich fest und dann braucht man ein normales Radkreuz oder sowas oder dieser kleine Schlüssel, der mit dabei ist beim Bordwerkzeug, das reicht meistens nicht, ne?
Meistens nicht, nee. Also ein Radkreuz ist tatsächlich gar nicht so schlecht zum Schrauben, aber ja, meistens sind die dann doch so fest, dass es ja eher schwierig ist.
Und deswegen muss der Reifen auch noch oder das Rad muss noch Kontakt zum Boden haben, darf noch nicht komplett in der Höhe hängen, weil sonst kriegst du diese Radmuttern eben nicht gelöst. Ne?
Ja, genau. Wenn ich die dann soweit gelöst habe, also noch nicht abgeschraubt, sondern nur erstmal gelöst habe, dann kann ich das Fahrzeug ganz anheben. Also ganz zuerst muss man natürlich gucken, dass man das Fahrzeug gegen das Wegrollen sichert. Das habe ich vergessen zu sagen. Also allererster Step, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern, mit Feststellbremse Gang einlegen und wenn ich noch habe, einen Keil.
Oder einen Backstein vor die Räder oder irgendwie sowas.
Ja, ne? Richtig. Und dann, wenn ich halt die Schrauben gelöst habe und das Fahrzeug dann mit dem Wagenheber angehoben habe, dann erst löse ich die Schrauben. Ja, das geht eigentlich relativ einfach dann. Und damit das Rad dann nachher nicht einfach so runterplumpst, ich würde das Fahrzeug auch nicht höher anheben, als es muss. Also wenn das Rad dann frei drehen kann, dann reicht das locker aus. Oder wenn man halt einen leichten Spalt zwischen Rad und Boden hat, reicht das locker aus. Und dann würde ich einfach ein bisschen den Fuß unten am Rad gegenstellen, alle Schrauben eben lösen. Wenn alle Schrauben ab sind, dann kann ich das Rad einfach runterheben. Stelle ich den Fuß jetzt nicht unten gegen das Rad, dann plumpst es halt einfach runter und unter Umständen verbiegt mir dann nachher noch das Hitzeschutzblech von der Bremse. Ich haue mir eine Macke irgendwie in die Alufelge oder wie auch immer. Das kann man dann damit einfach verhindern. Mhm. Ja, und dann kann ich auch schon das neue Rad aufbauen. Und da ist jetzt letztendlich nur zu beachten, wenn ich das dann nachher alle Schrauben wieder angezogen habe, dass ich dann das Fahrzeug wieder ein bisschen ablasse und dann die Schrauben erstmal nochmal ein bisschen fester ziehe als nur handfest, sage ich mal. Und dann würde ich das Fahrzeug ganz runterlassen und dann würde ich über Kreuz, also sternförmig quasi, die Radmuttern oder Radschrauben mit dem entsprechenden Drehmoment wieder festziehen. Also da muss man natürlich gucken, deswegen auch ein Drehmomentschlüssel, muss man natürlich gucken, was die Hersteller da vorgeben, wie viel Drehmoment diese Radmuttern oder Radschrauben, Radbolzen dann bekommen müssen. Das macht man halt einfach, damit das Rad auch wirklich fest ist und nicht zu fest ist, damit sie auch irgendwie wieder, also damit die Schrauben auch irgendwie wieder abgehen können.
Ja. Ja, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, warum Drehmomentschlüssel, aber das hast du ja beantwortet. Ich weiß, dass man das auch machen kann, wenn man keinen hat, eben schön festziehen und dann halt zur nächsten Reifenwerkstatt oder wo auch immer hinfahren und das da machen lassen oder zur nächsten Werkstatt und drum bitten und dann legt man da seinen Fünfer auf den Tisch oder in die Kaffeekasse und dann passt das meistens auch. Also weil diese Drehmomentschlüssel, das hat ja nicht jeder zu Hause und ich glaube, die sind auch nicht ganz billig, ne, die Dinger.
Ja, da gibt es immer wieder mal welche so bei diversen Supermärkten im Angebot. Ja. Aber also für den einmaligen Radwechsel reichen die dann natürlich locker aus. Ja, okay. Aber was du natürlich sagst, das geht natürlich auch. Fahre ich zum Reifenhändler, zu irgendeiner Autowerkstatt, sag hier, ich hatte einen Platten irgendwie, ich habe das selbst gewechselt, ich habe die jetzt nur eben von Hand festgezogen. Genau. Können wir dann nochmal eben im Drehmomentschlüssel beigehen. Wichtig ist, dass ich so zwischen 50 und 100 Kilometer das Rad nochmal nachziehen lasse, weil sich halt die Schrauben nochmal setzen können. Muss nicht, kann. Das ist einfach nochmal wichtig, dass ich das ein bisschen im Hinterkopf habe.
Das ist doch jetzt nochmal gut gewesen. Und auch da, und somit schließt sich, glaube ich, auch der Kreis dieser Folge, ist es wichtig, auch das Reserverad bedarf einer Inspektion. Das heißt, auch das muss ich bei Inspektion auf dem Plan haben. Reifenluftdruck prüfen. Vielleicht muss ich das mal aus der Halterung rausnehmen. Manche Dinger sind ja auch unter das Auto verschraubt. Das ist zum Beispiel bei meinem Wohnmobil so. Dann muss ich mal diese Halterung auch schmieren oder gucken, dass ich im Notfall dann auch an das Reserverad rankomme. Also ich glaube, das ist nochmal so zum Ausgang der Folge quasi. Auch das gehört zur Inspektion, das Reserverad nochmal zu checken und das auf dem Plan zu haben.
Ja.
Ja, ja, Sebastian, coole Folge geworden, finde ich, mit viel Informationen und handfestem Kram, wo die Leute was mit anfangen können, glaube ich, da draußen. Liebe Hörerinnen und Hörer, gebt uns gerne Feedback und sagt uns Bescheid, wenn ihr noch andere Themen rund ums Kfz zum Thema Erste Hilfe am Kfz haben wollt. Sebastian hat eine Menge Wissen, wie ihr merkt, glaube ich, jetzt auch wieder in dieser Folge. Wir müssen da immer gucken, dass wir das irgendwie stramm durchkriegen, weil er einfach da unheimlich viel Detailwissen auch hat und ihr da ja möglichst gut ja auch durchkommen sollt. Und ja, gebt uns gerne Feedback und sagt uns, was ihr in den nächsten Kfz-Folgen mal drin haben wollt, weil uns beiden macht das echt Spaß hier, die Kfz-Folgen, und würden gerne da noch mehr rausgeben, oder? Was meinst du, Sebastian?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das macht Spaß, und mir würde es einfach freuen, wenn man damit auch Menschen dann helfen kann, dass sie sich da auch ein bisschen bestärkter fühlen und sich auch einfach mal trauen, ans Fahrzeug ranzugehen und vielleicht sogar wirklich mal einen Motorölwechsel selbst zu machen oder sowas. Das würde mich einfach freuen, wenn man das so ein bisschen hinbekommt.
Ja. Ja, das ist ja dann nochmal die nächste Disziplin. Da muss ich dann auch nochmal bei dir in die Lehre gehen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, sehr cool, Sebastian. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für deine Tipps, für deine Informationen, was du zusammengetragen hast. Wir fassen sehr, das sehr Ganze gerne. Natürlich in den Shownotes nochmal ein bisschen zusammen und bereiten dann die nächste Folge für euch vor. Vielen Dank, Sebastian.
Gerne, gerne.
Sehr schön. Ja, ihr Lieben, dann hoffe ich, dass es euch wieder Spaß gemacht hat. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn die nächste Camper Nomads Podcast-Folge online geht. Und bis dahin sagen wir Tschüss zusammen.
Tschüss.